Wir befinden uns immer noch im Philipperbrief und darin steht auch der Predigtext für heute, Philipper Kapitel 3, 1 bis 11. Wer eine Bibel mit hat, möge die Stelle aufschlagen, Philipper Kapitel 3, 1 bis 11. Ich lese nach der guten Nachricht. Da schreibt Paulus: Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch mit der Freude, die vom Herrn kommt. Ich schreibe euch immer wieder dasselbe, aber mir ist das keine Last und euch macht es noch sicherer. Nehmt euch in Acht vor diesen elenden Hunden, diesen falschen Missionaren, diesen Zerschnittenen. Ich nenne sie so, denn die wirklich Beschnittenen sind wir, die der Geist Gottes befähigt, Gott in rechter Weise zu dienen. Denn wir bauen nicht auf Vorzüge, die irdisch und menschlich sind, sondern rühmen uns allein damit, dass wir zu Jesus Christus gehören. Auch ich könnte mich auf solche Vorzüge berufen. Wenn andere meinen, sie könnten mit irdischen Vorzügen sich groß tun, ich hätte viel mehr Grund dazu. Ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war. Ich bin von Geburt an ein Israelit, und zwar aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung. Was die Stellung zum Gesetz angeht, so gehöre ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte, gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Tadel. Aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte es überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich auf jeden Fall um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht bestehen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Belohnung oder Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte sein Leben mit ihm, sein Leiden mit ihm teilen, mit ihm gleich geworden sein in seinem Tod. Hoffe auch ich, zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Stell dir vor, deine Wohnung oder dein Haus steht in Flammen. Es ist noch etwas Zeit, vielleicht 10 Minuten, das Gröbste zusammenzukramen, was du so gerade noch tragen kannst und rausschleppen kannst, vor dem Brand retten kannst. Also da ist irgendwo ein Haufen Urkunden, Geburtsurkunde, Versicherungen und andere wichtige, wertvolle Papiere. Da ist eine große Geldkassette mit 25.000 Euro unterm Bett hervorgeholt, noch schnell. Da ist noch die Lieblingsvase, die echt sein soll, eine Perlenkette und du raffst alles zusammen und dann ist der Arm so richtig proppevoll und du gehst da die Treppe runter, so schnell du kannst, aus diesem brennenden Haus. Was müsste rechts oder links stehen, damit du das alles loslässt und sagst, das muss ich unbedingt mitnehmen. Das ist wichtiger als alles andere. Und es passt nicht mehr zusätzlich in deine Arme. Ich denke, die Antwort der meisten wird sicher sein, es kann sich nur um einen Menschen handeln, um etwas Lebendiges vielleicht oder ein noch wichtigeres, teureres Gemälde, mit dem ich alles andere ersetzen könnte. Aber was würde dich so faszinieren, Was wäre dir so wichtig und so wertvoll, dass du alles andere loslässt, um das ergreifen zu können und zu haben? Und davon schreibt Paulus. Er hatte einen ganzen Arm voll wichtiger Dinge. Da war seine edle Herkunft, ein echter Jude, Hebräer von Hebräern, ein Israelit mit guter Abstammung, beschnitten, wie es sich gehörte. Da war seine Leistung. Im großen Eifer verfolgte er die Lästerer Gottes, wie er meinte, opferte sein Leben, seine Zeit, seine Kraft. Und er bemühte sich so sehr, die Gesetze zu halten, dass man überhaupt gar nichts finden konnte, ihn anzuklagen. Paulus hatte also als frommer Jude, als gesetzestreuer Jude, als Israelit einen ganzen Arm voll wichtige Dinge, und die wollte er mitnehmen, und am Ende seines Lebens wollte er das alles vor die Füße Gottes legen und sagen: Gott, es müsste doch gut gehen mit uns beiden. Ich weiß es nicht ganz genau, aber mehr kann man doch gar nicht zusammenraffen. Es müsste doch gut gehen mit uns beiden. So kann ich doch vielleicht vor dir gerecht sein. Was bedeutet, so kann ich doch mit dir zusammenpassen, heute und in Ewigkeit. Und dann begegnet ihm Jesus Christus, nicht auf der Treppe, aber auf dem Weg nach Damaskus. Da begegnet ihm Jesus Christus, und er meinte, Jesus wäre ein Lästerer gewesen, und es gilt, die zu verfolgen, die an ihn glauben. Und Jesus begegnet ihm, und er sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dieser Jesus lebt. Das, was am Kreuz geschehen ist, ist von Gott und ist die Wahrheit und die Wirklichkeit und der Weg und die Erlösung. Es begegnet ihm Jesus Christus, und auf einmal, ohne dass ihm das jemand befehlen musste, ließ er alles andere los. In unserem Text sagt er sogar: ich hielt es für Verlust, ich hielt es für Dreck, Müll, Abfall steht dort im Griechischen, um Christus zu gewinnen. Denn das hat Paulus gemerkt: ich kann das nicht alles behalten und mich damit vor Gott berufen und sagen: schau mein Leben, das müsste doch reichen. Sondern nur wenn ich das alles an die Seite lege, wenn ich es für Dreck halte, für Verlust halte in Bezug auf Rettung, Ewigkeit, Gerechtigkeit, Bestehen vor Gott, kann ich Christus ergreifen. Er hat gemerkt: Jesus lässt sich nicht auf meine Leistungen und Herkunft aufrechnen, aufzählen. Wenn Jesus sein Leben schenkt und seine Gerechtigkeit schenkt und das Wohlwollen Gottes schenkt, dann fängt er bei Null an und geht bis 100. Er fängt nicht bei dem an, was ich vorzuweisen habe. Und er lässt sich am Ende nichts von dem aufrechnen, was ich noch zu bringen hätte, sondern Christus ist alles, die Gerechtigkeit Gottes. Und dann schwärmt Paulus in unserem Text und kämpft Paulus in unserem Text vom Herzstück des Glaubens. Und das, was das Wichtigste ist, und was er sich nicht rauben lassen will und was auch den Philippern nicht genommen werden soll und was er immer wieder gepredigt hat und wo er sagt: es ist mir egal, ich sage das immer wieder. Verdrießt mich nicht. Und euch wird Sicherheit bringen. Dieses Herzstück, dass wir alleine durch den Glauben an Christus gerecht werden. Und nicht aufgrund unserer eigenen Leistung. Das ist Teil 1 des Herzstücks, von dem Paulus spricht. Und deswegen lässt er alles andere fahren. Und die Dinge, die er ja aufzählt und die ich hier genannt habe, waren gute Sachen. Aber gute Sachen können total schlecht sein, wenn wir sie vor Gott anrechnen wollen, um vor Gott bestehen zu können und Gott gefallen wollen. Noch einmal, das waren alles eigentlich gute Sachen, auch von der Motivation her. Aber sie sind völlig verkehrt und völlig schlecht, wenn wir damit vor Gott uns etwas anrechnen wollen und bei Christus aufrechnen wollen, um vor Gott gerecht zu sein. Und so lässt er das los und vertraut alleine auf Christus und seine Gnade und vertraut alleine auf das, was Jesus getan hat. Das ist Teil 1 des Herzstücks des christlichen Glaubens. Wir denken vielleicht: oh, das ist sehr weit weg. Das habe ich schon in den ersten Tagen meines Glaubens erledigt. In dieser Gefahr stehe ich nicht. Die Philipper standen in der Gefahr, da wieder hineinzurutschen. Wir kommen noch drauf. Und warum sollte es nicht dem einen oder anderen oder auch mir so ergehen, dass man mit der Zeit auf einmal doch wieder anfängt, sich ein bisschen auf das zu gründen, was man für Jesus getan hat, statt auf das, was Christus für mich getan hat? Wir können am Ende nur einen Satz mitnehmen, mehr nicht, wenn wir durch die Himmelstür gehen. Und dieser Satz heißt: Jesus starb für mich. Ich verspreche dir, und die ganze biblische Botschaft geht in diese eine Richtung. Du wirst nichts anderes mitnehmen können als diesen einen Satz. Und wenn du die ganze Welt bekehrt hättest und alle Armen gespeist hättest und nie was Böses getan hättest und dich immer an die Gebote gehalten hättest und die Liebe in Perfektion gelebt hättest, all das wirst du nicht mitnehmen können. Im Gegenteil, wenn du dich darauf berufen möchtest vor Gott, wird dieses Gute zum Bösen und zum Verhängnis. Und manchmal tun sich anständige Leute schwerer, alles loszulassen, womit sie vor Gott bestehen wollten, um alleine Christus zu ergreifen, der meine Gerechtigkeit, meine Rettung, mein Heil, mein Wohlgefallen vor Gott ist. Manche berufen sich ein wenig auf ihre Kirchenmitgliedschaft oder gar, ich bin Mitglied in der FEG. Das zählt vor Gott gar nichts. Manche berufen sich auf Mitarbeit in der Gemeinde, über die Gemeinde hinaus. Das zählt vor Gott gar nichts, wenn es um diese Sache der Rettung geht. Würde Paulus sagen, das erachte ich alles für Dreck. Andere berufen sich gerne darauf, ja, meine Eltern sind ja gläubig und fromm und beten. Meine Großeltern waren schon gläubig, so weit wie ich zurückschauen kann, waren da schon immer irgendwo Leute, die was mit Gott und Bibel und Glauben und Beten am Hut hatten. Vor Gott zählt das gar nichts. Wenn ich mich darauf berufe, würde Paulus sagen, das erachte ich alles für Müll und für Abfall, um Christus zu gewinnen. Denk noch mal an das Bild. Auf der Treppe musste man alles loslassen, sonst hätte man das andere nicht nehmen können. Und Paulus sagt, ich lasse es alles los, um Christus zu gewinnen und in Christus gegründet zu sein. Das ist Teil 1 des Herzstücks des christlichen Glaubens, was wir uns nicht rauben lassen dürfen, wo wir nichts reinmischen dürfen, sondern es ist eine hundertprozentige Sache, da gibt es gar nichts. Jesus, unsere Gerechtigkeit. Und nur auf Jesus kann ich mich verlassen und vertrauen, wenn es um Rettung, Ewigkeit, Heil und Gott Wohlgefälligkeit geht. Durch meine Leistung, meine Herkunft kann ich keine Punkte sammeln. Sie werden zum Verderben, wenn ich das tun möchte. Und Teil 2 dieses Herzstücks des christlichen Glaubens, und das wird ja manchmal dann vergessen, und deswegen verliert man irgendwann auch vielleicht mal Teil 1. Oder es gerückt so ganz ins Hinterkämmerlein des Herzens. Teil 2 ist, und davon schwärmt Paulus noch mehr, und nun sehe ich meinen ganzen Lebenssinn, meine ganze Sehnsucht, meine ganze Energie, mein ganzes Ausstrecken darin, diesen Jesus Christus kennenzulernen. Und er war schon viele Jahre gläubig. Und er war schon sein Leben lang in der Schrift zu Hause, von der Jesus sagt, in ihr steht von mir geschrieben. Und trotzdem sagt er, ich will ihn kennenlernen, noch mehr kennenlernen, weiter kennenlernen, tiefer kennenlernen, umfassender kennenlernen. Ich will noch viel näher an diesen Jesus Christus ran. So wie er vorher die Tora und die 400, 500, 600 Satzungen studiert hat und auswendig konnte und seine Energie da reinsetzte, das zu studieren und zu erforschen, wie die Juden es bis heute tun, auch den Talmud noch dazu und den Midrasch und so weiter und so fort, so sagt er jetzt so, und jetzt habe ich einen anderen Gegenstand, eine Person, meinen Retter, meinen Heiland, der mir begegnet ist, der mir mein Herz abgewonnen hat, so dass ich alles andere losgelassen habe, und den möchte ich immer mehr kennenlernen. Vielleicht ist das auch ein ganz bisschen die Probe eines echten Glaubens. Wenn du wirklich von der Gnade lebst und wenn du wirklich Christus von ganzem Herzen ergriffen hast und das andere losgelassen hast, dann wirst du doch die Sehnsucht haben, diesen Jesus will ich mehr kennenlernen. Da bin ich doch nicht gleich fertig. Er ist der Sohn Gottes. In Jesus ist die ganze Weisheit, der ganze Reichtum Gottes leibhaftig. Wie viel weißt du davon? Wie viel erfährst du davon in deinem Leben, in deinem Glauben, in der Nachfolge, im Alltag? Wo ist Jesus? Schwärmst du von Jesus? Paulus tut das. Und er nennt hier bloß zwei Dinge, die gar nicht so leicht zu erklären sind. Er sagt, ich möchte unbedingt die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. Jesus und ich, wir gehören ganz eng zusammen. Und dieser Jesus ist auferstanden von den Toten. Und da ist eine gewaltige Kraft, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes in Verbindung mit der Auferstehung Jesu von den Toten. Und diese Kraft möchte ich im Alltag, in meinem Leben kennenlernen, erfahren. Wenn da Anfechtungen sind, wenn ich Sieg brauche über Schuld und Sünde, über Lästern und was auch alles in meinem Leben sein mag, wenn ich angefeindet werde, wenn ich den Mund nicht aufkriege und was von Jesus sage und die Zeit dahin rennt und die Menschen darüber sterben, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. Immer mehr kennenlernen und im Alltag, in meinem Leben erfahren, ein lebendiges, ein kraftvolles Christsein. Nicht nur mit Buchstaben und Gesetz und Verordnungen und sich dran halten und alles schön regelmäßig erledigt haben und am Ende lege ich mich ins Grab und keiner hat es groß gemerkt und es ging kein Segen und kein Licht und keine Kraft von mir aus. Das ist ein runtergedrehtes, halbherziges Christsein. Nein, Paulus sehnt sich nach der Kraft der Auferstehung, die überwindet. Nach der Kraft der Auferstehung, die anziehend ist und die den Unterschied macht in dieser Welt. Danach sehnt sich Paulus. Aber er weiß auch, und das ist der Satz danach, dass das nur geht, wenn er auch Gemeinschaft hat mit den Leiden Christi. Das ist der Preis. Das ist der Weg, um die Kraft der Auferstehung zu erfahren. Paulus sehnt sich genauso, wenn er sagt, ich möchte diesen Jesus immer mehr kennenlernen. Ich möchte mit diesem Jesus immer mehr zusammenwachsen und das Leben teilen, mein Denken, mein Herz, alles. Weiß er ganz genau, die Kraft der Auferstehung kriege ich nur zu spüren. Und sie offenbart sich in meinem Leben, wenn ich teilhabe an den Leiden Christi. Ihr könnt sagen, Paulus, bist du leidenssüchtig? Geht es dir zu gut? Kann man nur ein echter, tiefgehender Christ sein, wenn man viel leidet? Das verkündigt die Bibel nicht. Sie spricht ja hier von dem Leiden Christi. Da denken wir schon zum einen auch an das Kreuz, denn dort hat Jesus gelitten, bezahlt für die Schuld und Sünde, den Tod auf sich genommen, den Anfechtungen widerstanden, steig herab und so weiter. Man denkt da schon an das Kreuz und die Leiden Christi bedeutet sicherlich auch, dass wir mehr darüber nachdenken, dass wir noch nicht fertig damit sind. Schließlich schreibt Paulus den Galatern im Galaterbrief, da schreibt er ihnen, ich habe euch doch die ganze Zeit Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Das hat er nicht nur bei der Bekehrung. Das ist übrigens neutestamentliche Theologie. Und sie schließt die Herrlichkeitstheologie nicht aus. Die ist auch wichtig. Und die haben wir in der Kraft der Auferstehung. Und das verkündige ich ja auch deutlich. Aber es geht nur über die Teilhabe am Leiden Christi. Das heißt, er hat nicht nur am Anfang zur Bekehrung von Christus, dem Gekreuzigten, gesprochen, sondern er hat den Galatern alle Zeit Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt, als Zuflucht für meine täglichen Sünden und Verfehlungen, als Ort der Erkenntnis der Liebe Gottes, als Ort der Erkenntnis, dass Jesus die Brücke ist zwischen Himmel und Erde und so weiter. Und Paulus sagt, ich sehne mich nach der Kraft der Auferstehung. Und er weiß gleichzeitig, diese Kraft werde ich nur erfahren, wenn ich auch teilhabe an den Leiden Christi. Wenn ich nicht jedem Spott ausweiche. Wenn ich mein Kreuz auf mich nehme und mich selbst verleugne, wie Jesus gesagt hat. Wenn ich auch bereit bin, den schweren Weg zu gehen. Und wenn Christsein nicht nur bedeutet, alle Wünsche gehen in Erfüllungen, sondern Gott mir etwas abverlangen darf, weil die Gnade eine teure Gnade ist und weil es nicht um Erfüllung meines Lebens geht, letztendlich als Ziel, oder um Verwirklichung meines Lebens geht, sondern darum geht, Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, mehr kennenzulernen. Und das ist Glückseligkeit. Und das ist Glaube. Und das ist Herzstück des christlichen Glaubens. Teil 1, Jesus alleine macht gerecht und ich lasse alles andere los auf diesem Weg. Und Teil 2 dieses Herzstücks, diesen Jesus will ich immer mehr kennenlernen. Ihn will ich mitnehmen in den Alltag. Auf ihn will ich mich einlassen. Ich bin bereit zu leiden, wo Christus gelitten hat in dieser Welt. Und ich freue mich auf die Kraft seiner Auferstehung, die mir neue Hoffnung gibt, die mir neue Freude gibt, die mir hilft zu überwinden und ganz nah an seine Herrlichkeit zu kommen. Schließend tue ich mehr noch mit diesen Gedanken, warum erzählt Paulus von seinem Leben? Ich war, habe alles gehabt, hab's losgelassen für die wichtigste Sache der Welt. Der Vorspann unseres Textes ist ja, dass Paulus hier sehr scharf wird. Vorher hatten wir im Philipperbrief so mehr, es ist schön, dass wir zusammen sind, seid einmütig und lieblich und friedlich und so weiter und so fort, nicht nur. Und auf einmal hat er, so sagen die Griechischkenner, einen unheimlich scharfen Ton angenommen am Anfang unseres Textes. Und das haben wir in anderen Briefen auch, und zwar immer dann, wenn es darum geht, dass das Herzstück angegriffen wird. Also Paulus kommt mal sagen zu den Leuten in Rom, wenn sie Christus verkündigen, um mich zu ärgern, egal. Hauptsache, er wird verkündigt. Also Paulus hat auch so ein weites Herz gehabt. Lest mal die Briefe. Aber wenn es um das Herzstück geht, allein durch Christus gerecht und nicht durch Herkunft und Frömmigkeit und Jesus mehr kennenlernen, dann konnte er wahnsinnig streng werden, wahnsinnig eifrig werden. Im Galaterbrief sagt er sogar, wer ein anderes Evangelium, und Evangelium bedeutet der Weg zu Gott und ihm zu gefallen, wer ein anderes Evangelium verkündigt, sei verflucht. Ne? Ey, Paulus, bist du wahnsinnig? Ne? Man sieht, wie er die Ärmel hochkrempelt, kann ich jetzt nicht. Ne? Man sieht, wie er aufläuft und richtig alles reinlegt, um seine Gemeinde und um die Christen dort zu bewahren vor dem größten Schaden, dass ihnen das Herzstück verwässert, verdreckt oder entfernt wird. Wo das geschieht, kann man nicht mehr sagen, schauen wir mal, sehen wir mal, wird sich zeigen. Nein, bomm, er nimmt die Feder, eine glühende Feder, und schreibt und sagt, die das machen bei euch, die nennt er sogar Hunde. Also die Juden haben zu den Heidenhunden gesagt, weil sie unrein sind. Paulus dreht um und sagt, nein, sie sind Hunde. Dann sagt er, sie sind böse Missionare, böse Arbeiter. Ihre Beschneidung ist nur äußerlich, aber ihr Herz ist nicht beschnitten. Das ist wie eine Körperverletzung, eine Zerschneidung des Körpers. So wie ein Riesenschlitz im Ohr. Und ja, und irgendwann wächst es wieder zu, dann sieht man es nicht, okay. Also so scharf spricht Paulus hier. Was war der Hintergrund? Paulus hatte während der ganzen Zeit, in denen er Gemeinden gründete, immer einen kleinen Trupp von Christusgläubigen Juden oder Messiasgläubigen Juden aus Jerusalem und bei anderen Orten, die reisten ihm hinterher. Also wenn Paulus in Philippi die Gemeinde gegründet hat, waren sie nicht da. Hat er die Gemeinden in Galatien gegründet, waren die nicht da. Hat er sie in Ephesus und Korinth gegründet, waren sie nicht da. Aber als Paulus weg war, es dauerte nicht lange, dann kam dieser Trupp hinterher. Und wir müssen uns ungefähr so vorstellen, die haben gesagt, der Paulus ist schon ein guter Mann. Ne? Also der hat hier eine Gemeinde gegründet und sie ist ein Stück gewachsen und so, das ist gar nicht schlecht. Ne? Also der Paulus ist schon ein sehr gelehrter Mann, ein kluger Mann, der war ja hoch studiert und so weiter. Aber wisst ihr was? Er verschweigt euch ein bisschen was. Ne? Er sagt euch nur die Schokoladenseite des christlichen Glaubens. Aber das andere verschweigt er euch. Und dann fangen sie an, ja, wir werden schon gerettet durch Jesus, aber nur dann, wenn wir uns auch alle fein, brav beschneiden lassen. Denn auch Christen können nur in den Himmel kommen, indem sie Juden werden. Das haben sie denen gesagt und manche haben sich schon beschneiden lassen und gedacht, okay, das gehört noch dazu, sonst wird es nicht klappen am Ende. Oder andere Juden, die hinterherreisten, sagten, ja, es ist schon toll mit Jesus und er hat das Fundament unserer Erlösung gelegt, aber wir sollten noch die Reinheitsgebote halten. Also wenn man das isst und dies tut, wird man verunreinigt. So lauter Gesetze und Gesetzlichkeiten. Und dann sagt man, ja, vielleicht hat er recht, ne? Und schon kam ein Druck. Ihr sollt euch beschneiden lassen. Okay, das machen wir jetzt auch noch. Mich schon so über Jesus gefreut, dass er alles macht. Ihr sollt noch die Reinheitsgebote halten. Okay, machen wir auch noch. Ich hatte mich eigentlich so gefreut, dass ich endlich Frieden und Freude habe. Und dann kam meistens noch das Dritte und dann sagten diese Juden, ja, und bestimmte Tage muss man auch einhalten. Also den Sabbat auf jeden Fall und ein paar andere Tage auch. So hat Gott es ja geboten. Sonst kann man nicht perfekt zu Gott gehören. Also gut, halten wir die Tage auch noch. Und die Christen, die so dastanden und sagen, hey, Jesus alleine, ich lasse alles andere los, der Himmel ist mir geschenkt, die Gerechtigkeit ist mir geschenkt, die Freude bricht sich Bahn, die Gnade erobert mein Herz und ich will Jesus kennenlernen. Die so dastanden, nachdem der jüdische Trupp hinterherkam, standen die so da. So gingen sie als Christen durchs Leben. Und da wird der Paulus wütend. Und er greift ein und sagt, nein, das sind verkehrte Missionare, das sind Hunde, das sind Zerschnittene. Wir, die wir wirklich beschnitten sind in unserem Herzen, wir dienen Gott durch den Heiligen Geist. Wir rühmen uns alleine für Christus und weist auf das Eigentliche hin, was wir da haben. Wir dienen Gott durch den Geist, das heißt doch, da ist kein Zwang, da ist kein Muss, da ist doch kein Gesetz und da ist keine Gesetzlichkeit, sondern indem wir gläubig geworden sind und wiedergeboren sind, ist es der Heilige Geist in uns, der uns hilft, Jesus zu dienen, zu ihm zu beten, sein Wort zu lesen, ihm nachzufolgen. Das ist doch was völlig anderes im Geist, als wie im Gesetz oder im Fleisch, wie es im Galaterbrief dann genannt wird. Das ist doch unser Markenzeichen. Und Christus ist die Mitte und nicht irgendwie, das darfst du nicht. Und keine Hosen, keine Röcke und keine langen Bonbons, das hat es ja alles auch gegeben. Christus ist die Mitte, wenn es um das Heil geht. Und da lässt sich nichts dazu rechnen und draufrechnen. Bei den Galatern sagt er, wer hat euch betört? Seid ihr verrückt? Ihr habt im Geist angefangen, im Vertrauen auf den Heiligen Geist. Und jetzt wollt ihr es im Fleisch, in eurer eigenen Kraft vollenden. Und euch Punkte anrechnen und dann Maßstab, wo man sagen kann, der ist mehr Christ, der ist weniger Christ. Wenn es um Christus geht, gibt es keinen Maßstab, da haben wir alle den gleichen Maßstab. Fangen wir an, Gesetzlichkeiten und Muss und Druck und Zwang einzumischen, haben wir auf einmal einen Maßstab, weil die einen machen mehr Religion, die anderen weniger. Und dann gibt es auf einmal gute und schlechte Christen. Der Mensch scheint das zu brauchen, weil er gerne beurteilt, aber es ist nicht biblisch. Und Paulus greift hier ein. Am Anfang schreibt Paulus von der Freude. Freuet euch im Herrn, am Herrn, weil er einfach weiß, diesen Philippern geht die Freude verloren. Und dann deckt er auf, ja, die Freude geht verloren, wenn man unter den Zwang des Gesetzes kommt. Wenn man auf einmal wieder vermischt und die Hälfte im Arm behält oder meint, das müsste man auch noch haben. Das Erste, was verloren geht, ist die Freude. Und kann es unterschiedliche Gründe haben, warum du dich im Glauben nicht mehr freust. Manchmal gibt es auch psychische Gründe, da muss man dann vorsichtig argumentieren. Aber ganz häufig geht die Freude verloren, weil man nicht mehr vom Geschenkten lebt, sondern von dem Geleisteten. Geht die Freude verloren. Es reicht ja nie. Es ist ja immer zu wenig. Gott fordert und fordert und wir schaffen es doch nicht. Und ich bin wiedergeboren, ein Kind Gottes und lebe doch in diesen Gesetzmäßigkeiten und habe die Freude verloren, komplett verloren. Von wem habe ich mir das aufschwätzen lassen? Unter welchen Druck und manchmal Psychodruck lassen sich Christen in Gemeinden hineinschieben? Du musst beten, wenn du ein Christ bist. Nein, musst du nicht. Du darfst beten. Du musst fein, treu die Bibel lesen. Nein, musst du überhaupt nicht. Du darfst die Bibel lesen. Du musst Jesus bekennen, egal wo und wie und wann und was. Nein, musst du gar nicht. Du darfst es. Und du wirst diese Dinge auch immer wieder tun, weil der Geist in dir lebendig ist und weil du ihm Raum gibst und nicht nach dem Gesetz lebst. Du musst mitarbeiten und noch mehr mitarbeiten und noch mehr mitarbeiten in der Gemeinde. Und statt dass du dich erholst und im Gottesdienst sitzt und aufatmest, gehst du vielleicht fix und fertig in die neue Woche. Und dann sollst du noch Licht und Salz sein. Du musst mitarbeiten und noch eine Schaufel drauf und noch eine Schaufel drauf. Und wer ein Christ, ohne dass er mitarbeitet? Wissen wir, was unsere Brüder und Schwestern in der Woche tun? Da, wo sie in der Welt sind und Licht und Salz sein sollen, das ist doch das Ziel. Gemeinde darf doch ihre Leute nicht auffressen, sondern soll sie stärken und ermutigen, damit sie Licht und Salz sind in der Welt. Und wir sollen uns einander erbauen durch die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Das ist das Hauptziel. Und so wächst Gemeinde, gesund und echt und nicht als ein Konstrukt. Nein, du musst überhaupt nicht mitarbeiten. Du darfst es, wenn du möchtest. Und Gott wird dir die Freude schenken. Und wenn es mal zu viel ist, dann kannst du auch sagen, Pause. Du musst gar nicht. Und das hat Paulus gemerkt. Und da ist ein Druck entstanden bei den Philippern. Und da ist das Herzstück in Gefahr. Da geben Leute im Glauben auf nach Jahren, weil sie keine Freude mehr haben und weil sie nicht vom Geschenken leben. Und wo das geschieht, bei einem selbst oder bei anderen, oder wenn das zum Wesenszug wird, dann müssen wir hellwach sein. Und da müssen wir auf der Matte stehen, damit das Herzstück erhalten bleibt und Quelle der Freude und der Kraft und der Gottesgerechtigkeit ist und bleibt. Amen.